Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug.
Ja, schönen guten Abend, Thomas. Hallo.
Markus, auch einen schönen guten Abend und wir machen nicht lang rum. Lass die Reise doch bitte gleich beginnen heute.
Ja, ohne irgendwelche Kurven und Ausführungen sage ich dir sofort, wo es heute hingeht. Ist ein bisschen langweilig vielleicht für dich, weil es geht tatsächlich wieder nach Wien. Und es geht tatsächlich wieder in die Ringstraße nach Wien, meine Lieblingsstraße in Wien. Wir hatten schon eine Folge davon. Aber heute möchte ich dir ein spezielles Gebäude in der Ringstraße vorstellen, wohinter natürlich auch eine große Geschichte und auch eine Habsburger Persönlichkeit steht, Thomas.
Markus, dem möchte ich gleich kurz widersprechen. Deine Reiseziele, auch wenn sie in nächster Nähe sind, finde ich genauso spannend, wie wenn du wie zuletzt nach Südamerika mit uns geflogen oder per Schiff gefahren bist. Und deshalb freue ich mich auf die Folge. Übrigens war das die Folge 27, falls es jemand interessiert. Dort hast du mit der Ringstraße schon einmal ein bisschen angefangen. Eine sehr spannende Folge übrigens. Also wer Lust hat, einfach mal reinhören.
Ja, und heute gehen wir zurück an den, ich sage jetzt mal, Anfang der Ringstraße, also jetzt mal geografisch gesehen. Und wer schon in Wien war, wird sich ein bisschen auskennen, der weiß, das geht also, die Ringstraße geht am sogenannten Schwarzenbergplatz los. Zumindest die interessanten oder die interessantesten Gebäude und zieht sich dann wie so ein Halbkreis fast um ganz Wien. Und das Gebäude, was da steht, lieber Thomas, ist das sogenannte Erzherzog Ludwig Victor Palais. Und wie der Name schon sagt, hat dort ein Erzherzog gewohnt und der hieß Ludwig Victor. Und den möchte ich dir in dieser heutigen Folge vorstellen. Aber ich würde vielleicht am Anfang mal kurz was über dieses Palais, über diesen Bau sagen, der, wenn man auf diesem Platz mal gestanden ist, einem sofort ins Auge fällt. Er ist von einem sehr berühmten, damals sehr berühmten Architekten, der hieß Heinrich Ferstel, muss man sich jetzt nicht merken, aber in der damaligen Zeit war der sehr berühmt, ist der konzipiert worden, und zwar im Stil der italienischen Renaissance des 16. Jahrhunderts, also ein klassischer Renaissance-Palast, den man da nachgebaut hat. Die Ringstraße lebt ja von diesen Gebäuden aus verschiedenen Zeiten. Und da hat man sich eben an der Renaissance verewigt, und erbaut wurde es von 1863 bis 1869, also deutlich später, Thomas, wie die Renaissance. 1866 dann vollendet, und mit der Innenausstattung war man dann 1869 fertig. Also man hat fast 6-7 Jahre an diesem Gebäude gebaut. Du bist vom Fach, Thomas. Würdest du sagen, das ist relativ kurze Zeit oder eine sehr lange Zeit? Es kommt mir gar nicht so furchtbar lange vor.
Also ich finde die Zeit relativ kurz. Ich habe mir gerade parallel mal das Bild von dem Palais hergeholt. Und wenn man das sieht, dann kann man sich auch vorstellen, dass das eine relativ kurze Bauzeit ist. Ich frage mich gerade, wer braucht so viele Räume? Das ist ja Wahnsinn, das Palais.
Naja, die Habsburger brauchten halt solche Räume, und die Person, um die es geht, gleich zweimal. Ich werde noch darauf zurückkommen. Vielleicht nochmal zu dem Umfeld von diesem Palais. Das ist also an diesem Schwarzenbergplatz. Und dort stand ein Denkmal, oder steht heute noch da, von einem ebenfalls berühmten Künstler, der Bildhauer Hähnel. Der hat da dieses berühmte Schwarzenberg-Denkmal konzipiert, und der wollte dafür natürlich eine entsprechende harmonische architektonische Umrahmung. So war also die Vorgeschichte. Und deswegen steht dieses Gebäude sozusagen in Sichtweite von dem General Schwarzenberg.
Erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Herrn Schwarzenberg. Wer war denn das? Der muss ja schon richtig was geleistet haben, oder?
Ja, Thomas, ich will dir jetzt eigentlich nicht zu viel erzählen, weil ich glaube, der Schwarzenberg ist es wert, dass wir irgendwann noch mal eine eigene Folge über ihn machen. Aber vielleicht in aller Kürze, er war Feldmarschall, er hat wurde im 18. Jahrhundert geboren, ist im 19. gestorben. Und dann kannst du schon vorstellen, in welcher Zeit er gewirkt hat, nämlich in der napoleonischen Zeit. Und er war also Feldmarschall der österreichischen Armee und später Generalissimus des Vereinigten Heeres von Österreich, Preußen und Russland. Und was fällt dir dabei ein? Dieser Dreibund, diese drei Großmächte, alle gegen einen. Und dann gab es eine berühmte Schlacht, Thomas.
Ja, die Völkerschlacht zu Leipzig mit diesem sehr, sehr beeindruckenden Denkmal, was man sich heute noch anschauen kann.
Richtig, genau, 1813. Und das war ja die erste schwere Niederlage, die man Napoleon beigebracht hat, der ja bis dato als unbesiegbar galt. Und deswegen wurde er Zeit seines Lebens im Habsburger Reich sehr verehrt. Und deswegen hat man ihm dann auch zu seinen Ehren dieses riesige Denkmal und auch den Platz gewidmet. Und genau, aber heute wollen wir nicht zu viel über Schwarzenberg sprechen, sondern um einen besonderen Habsburger, Thomas, der etwas später gelebt hat im 19. Jahrhundert. Und es geht um Erzherzog Ludwig Viktor. Er war der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef. Und du musst dir den Ludwig Viktor als einen Habsburger vorstellen. Wir hatten schon einige schräge Charaktere, aber ich würde mal behaupten, dass er derjenige ist, der von allen, die wir bisher hatten, am meisten aus der Rolle fällt, total aus der Rolle fällt, sei es durch seinen Lebensstil, seine Art, sich zu kleiden, seinen später unfreiwilligen Wohnort und auch den Ort seiner letzten Ruhestätte. Er ist nämlich nicht wie seine Brüder in der Kapuzinergruft als Erzherzog beerdigt worden, sondern ruht auf einem kleinen Friedhof in der Nähe von Salzburg. Dazu später mehr. Hast du den Namen schon mal gehört, Thomas?
Muss ehrlich sein, ich hatte ihn vorher noch nicht gehört, aber ich weiß, dass der Kollege einen sehr interessanten Spitznamen auch hat, oder?
Genau, er hieß vom Volk, wurde er dann später als Luzi-Wuzi bezeichnet. Ja, die einen meinen, weil er so humorvoll war, die anderen sagen, das wäre eher eine Herablassung gewesen, was mit diesem Namen, ich würde mal sagen, Luzi-Wuzi als Erzherzog genannt zu werden, finde ich eher etwas beschämend und jetzt nicht im positiven Sinne auslegbar. Aber da gibt es, wie gesagt, verschiedene Interpretationen. In jedem Fall war er ein Außenseiter, die gibt's ja in jeder Familie, also ein Sonderling, exzentrisch oder ein Black Sheep of the Family, wie man vielleicht heute sagen würde. Und er war der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef. Und seine Gebeine, ich habe es eben schon gesagt, liegen jetzt in der Gemeinde Sietzenheim nahe der Stadt Salzburg in einem ganz schlichten Grab mit einem sehr unscheinbaren auch Gedenkstein. Es sind zwei Buchstaben dran, ineinander verschlungen. LV, verstorben am 18. Jänner 1919. Und ich würde sagen, Thomas, wir hören uns jetzt einfach mal von der Steffi seine Geschichte an und danach talken wir ein bisschen über diese wirklich besondere Persönlichkeit aus dem Hause Habsburg.
Markus, sehr gerne.
Geboren wurde Ludwig Viktor am 15. Mai 1842 in Wien als jüngster Sohn von Erzherzog Franz Karl und Ehefrau Sophie. Eigentlich sollte er ein Mädchen werden, da es bereits drei Söhne gab und zwischendurch ein Mädchen im Alter von 4 Jahren verstarb. Als Nesthäkchen wurde ihm für lange Zeit eine gewisse Narrenfreiheit eingeräumt, da er sich gern in den Mittelpunkt drängte und beachtet werden wollte. Luzi Wuzi, wie der Volksmund ihn nannte, war zwar schrullig, aber hochintelligent. Sehr früh schon zeigte sich seine Homosexualität. Deshalb wurde ihm keine Hygienedame zugeführt, so wie es bei den anderen jungen Erzherzogen durchaus üblich war, um diese in die lebenswichtige Form der Fortpflanzung zu unterweisen. Zeit seines Lebens wurde seine sexuelle Orientierung negiert, so gut es eben ging. In seiner Jugend ging er leidenschaftlich gern ins Theater, in die Oper und das Ballett. Das Enfant terrible liebte rauschende Partys, gesellschaftliche Großereignisse, exaltierte Menschen und abwechslungsreiche Abendgestaltung. Er selbst trat auch in Frauenkleidern auf Theaterbühnen auf. Alsbald häuften sich die Skandale. Man hörte von gewissen Vorfällen auf der Prater Hauptallee mit Fiakerfahrern und einigen Affären am Badeort Abbazia. Luzi Wuzi lebte seine Veranlagung verhältnismäßig locker und selbstbewusst aus. Der Bau der Ringstraße und sein neues, prachtvolles Palais kamen ihm sehr gelegen und trugen noch mehr zu seiner dandyhaften Selbstdarstellung bei. Hier konnte er mit einer Freitreppe, Galerie, Ball- und Festsaal, Wintergarten, Speisesaal und Turmkabinett in einem der schönsten Häuser Wiens mehr als repräsentieren. Sogar die Abflussrohre der Toiletten sollen aus Marmor gewesen sein. Kaiser Franz Josef, der lange mit den Eskapaden seines Bruders erstaunlich tolerant umging, verlor nach einem erneuten Vorfall in einer öffentlichen Badeanstalt, bei dem Ludwig nach einem missglückten Annäherungsversuch öffentlich geohrfeigt wurde, die Geduld. Das Fass war übergelaufen und Ludwig musste bei Kaiser Franz Josef vorsprechen. Der Ausgang dieses Gesprächs war die Abschiebung Luzi Wuzis nach Salzburg ins Schloss Klissheim. Der gewissermaßen exilierte Erzherzog, der in Wien aufgrund seiner spitzen Zunge so unbeliebt gewesen war, fand in Salzburg seine neue Heimat und seine Lebensaufgabe. Er war volksnah und sozial höchst engagiert. Die Salzburger haben ihn bis zum heutigen Tag nicht vergessen. Gleich neben dem Schloss Klessheim befand sich eine Landesheilanstalt für Geisteskranke, wo er später eingewiesen und entmündigt wurde. Er kränkelte längere Zeit und verstarb 1919 mit 76 Jahren an einer Lungenentzündung.
Ja, Markus, das ist ein sehr interessanter Lebenslauf und ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch zu dem Kollegen. Aber dort ist jetzt gerade ein Begriff gefallen, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und zwar eine Hygienedame. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was eine Hygienedame ist. War. Vielleicht gibt es sowas heute sogar noch. Erzähl mal bitte.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heutzutage noch sowas gibt. Und ich finde diesen, mir ging es ganz genauso, Thomas. Und wie immer, glaube ich, ist diese Wortwahl, wurde damit irgendwas bezeichnet. Also mit Hygiene hatte das, glaube ich, eher wenig zu tun. Aber man wollte natürlich den Begriff so wählen, dass es nicht sofort allen bewusst war, was die Aufgabe von diesen Damen war. Also so wie ich das verstanden habe, Thomas, war es die Aufgabe einer Hygienedame, junge Männer in die Geheimnisse beziehungsweise in die Praktiken der Liebe einzuweihen und ihnen sozusagen ein Aufklärungsunterricht, der, glaube ich, sowohl die Theorie als auch die Praxis beinhaltet hat, nahezubringen. Und das war jetzt nicht irgendwie so, dass man da Mädchen oder Frauen von zweifelhaften Beruf dafür engagiert hat, sondern das waren in der Regel relativ hochrangige, zum Teil auch adlige, etwas reifere Frauen, würde ich jetzt mal sagen, die meistens verwitwet oder alleinstehend waren. Und ja, ich hab dann nicht noch mehr Details gefunden, wie das, was ich dir hier sage, aber man kann davon ausgehen, dass also diesen jungen Erzherzogen den drei an der Zahl und dem Ludwig Viktor eben nicht, relativ anschaulich beigebracht wurde, wie sie sich dann in der Hochzeitsnacht verhalten müssen und sollen. Ja? Also Markus, sehr kurios, oder?
Markus, du hast das jetzt so süß erklärt, da muss ich einfach kurz noch was dazu sagen. Ich stell mir das gerade bildhaft vor, wie aus Wien bei einer, wie hast du gerade vorher gesagt, hochrangigen Familie so ein Brief eintrifft und praktisch die Anfrage des Hofes kommt: Wir haben sie auserwählt, die Hygienedame für unseren Jüngsten zu werden. Kommen Sie bitte zum Vorstellungsgespräch am so und so vielten in die Wiener Hofburg. Ja, also das, danke dafür. Das ist wirklich mal eine nette Geschichte.
Also beim Hof war alles möglich, glaube ich, und vielleicht werden wir dieses Thema noch mal irgendwie etwas ausführlicher besprechen. Ja, müssen wir noch mal ein bisschen nachlesen. Aber vielleicht für heute ist es ausreichend zu wissen, dass eben Ludwig Viktor nicht in diesen Genuss kam, weil seine Mutter, die Erzherzogin Sophie, sehr früh erkannt hat, dass es bei ihm auf nichts fruchten wird, weil es sehr offensichtlich gewesen sein muss, dass er von Anfang an sexuell anders orientiert war. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Steffi hat es erwähnt, er war der jüngste von vier Brüdern. Sicherlich kein einfaches Schicksal, weil was macht man als Vierter von vier? Dass er Kaiser wird, war so gut wie ausgeschlossen. Dann hätten alle vor ihm sterben müssen ohne Nachkommen. Also hat er im Grunde genommen von Anfang an gewusst, dass er jetzt in der Monarchie nicht an die Spitze kommen wird. Er war als Kind verhätschelt, er wurde als Mädchen erzogen. Das lag daran, dass die Sophie so gerne noch ein Mädchen auf die Welt gebracht hätte, nachdem ihr ein Mädchen ja auch sehr früh gestorben war. Aber das Schicksal hat es anders gewollt. Es kam wieder ein Junge. Und wie das gar nicht so selten ist, wurde er halt dann als Mädchen erzogen und man hat ihm da auch als Nesthäkchen alle Freiheiten gegeben. Er war sehr lebhaft, er war auch sehr unterhaltsam, hat ein bisschen den Clown gespielt. Ja. Man hat ihm da sehr viel Freiheiten gelassen. Gerade der Franz Josef auch später war ihm gegenüber sehr, sehr tolerant. Er war sehr fürsorglich. Er hat sich um seinen jüngsten Bruder mehr gekümmert wie um die beiden älteren Geschwister. Er hat ihm dann auch dieses Palais geschenkt. Also du hast es vorhin gesehen und wir haben es besprochen. Also so ein Riesenpalast wird schon ein paar Millionen Gulden, was damals die Währung war, gekostet haben. Und er hat seine Eskapaden, und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, sehr, sehr lange akzeptiert und sie auch geduldet und dafür gesorgt, dass man sie unter den Tisch gekehrt hat. Bis zu dem Punkt, wo er gemerkt hat, die Monarchie gerät in Gefahr.
Also er war ein wohlbehütetes Nesthäkchen, der von der Familie in Schutz genommen wurde und dadurch ja alles ausleben konnte, oder? Also in heutiger Zeit hätte man sagen können, er konnte alles feiern, wie es ihm gerade gefallen hat. Mir fällt gerade Freddie Mercury zu seiner Münchner Zeit ein. Vielleicht wäre das schon fast mit ihm etwas vergleichbar.
Ja, wobei Mercury sicherlich künstlerisch mehr drauf hatte wie Ludwig Viktor, wobei Ludwig Viktor auch sehr kunstinteressiert war. Also er hat sehr viel gesammelt. Er hatte eine der größten Porzellansammlungen im Habsburgerreich, Meißner Porzellan natürlich. Also das hat er bis zu seinen späteren Jahren wirklich gesammelt, auch andere Kunstwerke. Man hat ihm aber nie so richtig diesen Kunstsachverstand angeheftet, sondern man hat ihn eher so in die Ecke gestellt, ist jemand, der viel Geld hat, nicht weiß, was er tun muss, und dann sammelt er halt, was vielleicht auch jetzt nicht ganz gerecht ist. Wie übrigens sehr viele Äußerungen und Einschätzungen über ihn im Nachhinein sicherlich nicht immer ganz gerecht sind. Sein zweitältester Bruder, der Maximilian, der hatte zu ihm ein anderes Verhältnis. Der wollte aus ihm ein bisschen was machen. Und du weißt ja, dass Maximilian Ambitionen hatte in Mexiko und die dann auch umgesetzt hat, zu seinem Leidwesen. Wir haben darüber in der Folge berichtet. Und der Maximilian hätte es gerne gehabt, wenn der Ludwig Victor sein Nachfolger geworden wäre, was er aber nicht wollte. Und später wollte er ihn zum König von Brasilien machen. Auch da gibt's eine Folge, Thomas. Du siehst, wie unsere Folgen immer mehr sich ineinander verzahnen. Wir hatten die Habsburgerin Leopoldina, die mit dem Pietro von Brasilien verheiratet war. Und die hatten einen Sohn, der hieß dann Pedro der Zweite, wurde König von Brasilien. Und dessen Tochter sollte dann wiederum mit Ludwig Victor verheiratet werden. Als sie aber sein Bild gesehen hat, hat sie sofort unter lautem Protest abgelehnt, und daraus ist dann ehrlich gesagt auch nichts geworden. Der Ludwig Victor hat den Maximilian sehr verehrt und sehr geliebt, und er war der Einzige, der nach seinem tragischen Tod, er wurde ja hingerichtet in Mexiko, dann als die sterblichen Überreste überführt wurden nach Österreich, war er am Hafen gestanden und hat seinen Bruder in die Kapuzinergruft begleitet den ganzen Weg und hat sich dann auch später um seine völlig geistig umnachtete Frau gekümmert, die dann noch ein paar Jahre in Triest gelebt hat und dann wirklich völlig wahnsinnig geworden ist. Da war auch er der Einzige, der da die Stange gehalten hat.
Also er scheint ja schon irgendwo ein wertiger Mensch gewesen zu sein. Weißt du eigentlich zufällig, ob er wie alle Habsburger männlicher Linie auch eine Militärausbildung machen musste? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, musste er machen, und er hat auch, ich glaube, er hat es sogar zum General dann geschafft. Ja, das hat natürlich jeder geschafft, der das irgendwie angefangen hat von den Habsburgern. Das musste man einfach schaffen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so, was ich so gelesen habe und wie sein Charakter war, dass er der geborene Militarist war. Aber er hat eine Karriere gemacht, und er wurde auch dann von Franz Josef, von seinem Kaiserbruder, sehr früh nach Salzburg beordert, wo er da auch administrative und auch höfische Aufgaben als Stellvertreter des Kaisers übernommen hat. Also er hat schon was zu tun gehabt, aber natürlich fernab von jeglicher großen Verantwortung. Dazu hatte er nicht den Charakter. Sein Charakter, Thomas, galt ja als widersprüchlich. Er war eigentlich ein Paradiesvogel. Also er war ein Lebemann, ein Dandy, ja, der im positiven Sinne verrückt war. Aber, und das war eben die zweite Seite, er galt auch als gehässig, als spitzzüngig, unberechenbar, lästerhaft. Ja, das hat ihn dann auch von seiner Schwägerin, der berühmten Kaiserin Sissi, irgendwann entfernt, beziehungsweise sie hat sich von ihm entfernt. Ja, anfangs hatten sie sehr große Sympathien füreinander, weil sie ja beide mit dem klassischen höfischen Leben in Wien nichts anfangen konnten. Sie hat in ihm wie so einen Verbündeten im Geiste gesehen, aber später sich ganz klar distanziert und in einem von ihren zahlreichen Gedichten hat sie ihn sogar einen Affen genannt. Also da war dann später überhaupt kein Kontakt mehr. Er hatte, wie ich ja eben schon gesagt habe, auch eine sehr fürsorgliche Seite. Ja? Also Stichwort Maximilian und seine Frau, um die er sich dann gekümmert hat. Also er hat die nie im Stich gelassen. Und in Salzburg, während er in Wien mehr oder weniger unbeliebt, zum Teil auch verhasst war, war er in Salzburg sehr, sehr volksnah und auch spendabel und sozial extrem engagiert. Also er hat wirklich einen sehr auffälligen und sehr facettenreichen Charakter gehabt, dieser Ludwig Viktor.
Und Markus, ich habe mir gerade mal so ein Gruppenbild von den vier Brüdern angeschaut und der Ludwig Viktor ist ja ein dürrer Knochen gewesen, also an dem ist ja nichts dran gewesen. Der hat ja ausgeschaut, wie wenn er am Verhungern wäre im Vergleich zu seinen drei Brüdern. Und er trägt auch in dem Foto, was ich hier gerade sehe, nicht diesen typischen Bart, den die anderen alle hatten, sondern er war, wenn ich es richtig sehe, gut rasiert, hatte einen Mittelscheitel, der ziemlich geschleckt war. Also er war sogar bei so einem offiziellen Foto, war zu erkennen, dass irgendwie passt er nicht zu seinem Brüder.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Und ich habe mal einfach, um das mal ein Beispiel dir zu geben, habe ich mal ein Zitat rausgesucht von einer Fürstin, die hieß Nora Fugger. Die hat in der Zeit ihre Memoiren geschrieben. Heute wird man sagen, das war die Klatschreporterin der Habsburger Monarchie. Die hat also über alles Bescheid gewusst und hat auch alles dokumentiert und hat auch alles niedergeschrieben. Und es gibt eine ja ziemlich, wie ich sage, deutliche und auch ja nicht schmeichelhafte Beschreibung des Charakters von Ludwig Viktor. Und das wird uns Julian jetzt mal vortragen.
Fürstin Nora Fugger schrieb in ihren Memoiren, er war grundverschieden von seinen Brüdern, war weder militärisch noch kunstverständig, schwächlich, unmännlich, geziert und von garstigem Äußeren. Man fürchtete ihn wegen seiner Medisance. Er führte ein sehr weltliches Leben, war über alles, nicht immer richtig, unterrichtet. Seine Zunge war scharf wie die einer Giftschlange. In alles mischte er sich ein, spann daraus Intrigen und freute sich, wenn kleine Skandälchen daraus wurden. Doch er war der Bruder des Kaisers.
Ja, Markus, die Promi-Reporterin bringt es eigentlich dann auch nochmal kurz auf den Punkt. Er hatte ein garstiges Äußeres, das sagt ja schon mal alles, oder? Also das ist jetzt auch keine sehr lobende Erwähnung einer Person, die so hochgestellt ist.
Ja, es ist immer Geschmackssache, aber es gab nicht wenige, die sich vor ihm fast gefürchtet oder geekelt haben. Wobei er als Knabe, auch das wird beschrieben, sehr hübsch gewesen sein muss. Aber ich gebe dir recht, wenn man jetzt so die Bilder sieht, dann würde man jetzt nicht sagen, dass er einer der schönsten männlichen Habsburger war, mit Sicherheit nicht. Aber du weißt ja, dass solche Menschen, die so extrem sind und extrem leben, sich oft auch bewusst einfach, damit sie auffallen oder damit sie anders sind, einfach ihrem Äußeren auch einen ganz anderen Aspekt geben. Ich weiß es nicht. Es gibt auch viele Bilder von ihm in Frauenkleidern. Das hat man natürlich auch gleich im Sinne seiner Homosexualität gedeutet. Es war in diesem Fall allerdings so, dass das ausschließlich Bilder waren, die im Rahmen von Theateraufführungen gemacht wurden, wo er also oft Frauenrollen übernommen hat. Das ist natürlich auch bezeichnend, Thomas.
Und Markus, jetzt ist es, glaube ich, nochmal spannend zu sehen oder zu hören, wie der Hof mit der Homosexualität umging. Also das wird ja jetzt nicht sehr offen nach außen getragen worden sein, oder?
Nein. Zunächst mal muss man sagen, er war ja nicht der Einzige. Ja, es gab also natürlich sowohl in der Familie als auch natürlich in hohen Kreisen gab es natürlich immer homosexuelle Männer. Und die hat man natürlich versucht, entweder, wenn man es konnte, zu entfernen aus dem öffentlichen Leben oder aus öffentlichen Ämtern. Und wenn das halt nicht möglich war, wie bei hohen familiären Mitgliedern, wie ein Erzherzog, dann hat man natürlich versucht, das zu vertuschen. Und so kam es, dass die Homosexualität, es war auch durch sein Auftreten und sein Äußeres, war das einfach nicht zu verbergen. Und er hat sich auch darum in feuchten Kehricht gekümmert, ob ihm das jemand jetzt ansieht oder ob er darauf angesprochen wird. Aber öffentlich wurde das eigentlich nie thematisiert. Und da hatte die Habsburger PR-Abteilung, die hatte da die Presse gut im Griff. Also da gab es Absprachen. Ja. Und wir haben vorhin im Text gehört, dass es also immer wieder zu Affären kam, zu in Anführungsstrichen Anzüglichkeiten, ja, mit Fiakerfahrern, mit Adjutanten, die er natürlich entsprechend ausgesucht hat, ja. Das hat man toleriert, vor allen Dingen sein älterer Bruder Franz Josef hat es toleriert, und dann gab es diesen plumpen Annäherungsversuch in einem Schwimmbad, der Ludwig, man weiß nicht, ob es so geplant war, hatte sich in seinem Palais kein Schwimmbad einbauen lassen, obwohl das sicherlich technisch möglich gewesen wäre, weil er vielleicht dachte, dann kann ich nicht immer mal wieder auch in öffentliche Bäder gehen und mich dort ein bisschen umschauen. Und da muss er mal einen jungen Mann sehr plump sich ihm genähert haben. Und der hat darauf völlig entrüstet reagiert, hat da rumgeschrien, es gab ein Handgemenge, und dann wurde der Ludwig Viktor öffentlich geohrfeigt. Und das zu machen, ja, ein Erzherzog zu ohrfeigen, wäre ja mindestens mal dazu gekommen, dass man sich dann duelliert oder sonst was. Also das gab natürlich dann einen Skandal, den auch dann Franz Josef nicht mehr aus der Presse fernhalten konnte. Und dann sah er eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als den Luzi Wuzzi tatsächlich in die Verbannung nach Salzburg zu schicken und zu sagen, du bleibst jetzt da und du kommst auch nicht mehr zurück nach Wien. Und er musste dann noch das Palais verlassen. Er ist nie mehr zurückgekommen. Er hat dann in Salzburg in seinem Schlösschen gewohnt, ja, hat dort gut gewohnt, aber nach Wien ist er nach diesem Vorfall tatsächlich nicht mehr gekommen.
Markus, unter Verbannung stellt man sich ja was Grauseliges vor. Wir hatten es vorher mal von Napoleon, der musste zweimal auf eine Insel auswandern, mehr oder weniger. Jetzt nach Salzburg verbannt zu werden, das hört sich jetzt erstmal auch erträglich an. Und wie du hast ja gerade berichtet, dass er auch ein kleines Schloss wieder bewohnen
durfte. Ja, ich glaube, das ging jetzt auch weniger darum, ihm ging es ja da nicht schlecht, aber ich glaube, für ihn war schon das Schlimme, dass er aus dieser Familie, dass er also im Grunde genommen dann offiziell als schwarzes Schaf der Familie nicht mehr ernst genommen wurde und auch nicht mehr am Hofe gewünscht war. Ja, er war nicht mehr willkommen, wie man so schön sagt. Und das, glaube ich, hat ihm schon sehr wehgetan. Erstaunlicherweise, und das hat man ja schon, hatte man ja schon vorher gesehen, hat er sich ja in Salzburg sehr, sehr wohl gefühlt. Und er blühte dann da nochmal richtig auf und hat seinem Leben nochmal einen ganz anderen, vielleicht sozialen Sinn gegeben. Und ja, die letzten Jahre, die er dann dort verbringen musste, waren dann wiederum weniger schön. Er wurde dann zunehmend dement. Er wurde dann auch, bekam einen Vormund. Also er wurde unter Prokura gestellt. Er durfte nichts mehr selber entscheiden und ist dann letztendlich 1919 geistig völlig umnachtet, als letzter der vier Brüder gestorben und hat auch das Ende der Monarchie bewusst nicht mehr erlebt.
Wenn man sich im Internet einmal so ein bisschen die Bilder von ihm anschaut und gerade so auch die letzten Bilder von ihm, dann spiegelt das schon das wider, was du gerade berichtet hast. Also er sieht da schon wie eine gebrochene Person aus. Ja,
ja, ja. In jedem Fall. Thomas, ich habe zum Abschluss noch eine, ist keine Anekdote, aber vielleicht eine Anekdote in dem Sinne, wenn ich dir sage, was jetzt die letzten Tage mir passiert ist. Ich hatte also, das musst du mir glauben, seit ein paar Wochen schon, ich glaube, ich habe es dir auch schon mal vorher gesagt, vor jetzt die Folge über den Luzi-Wuzi zu machen, und in der Recherche treffe ich dann sofort auf mehrere Internet-Links, die also bekannt geben, dass es aktuell, und zwar im Februar, Premiere, ein Theaterstück in Wien gibt mit der Hauptrolle einer Conchita Wurst, die dir sicherlich auch was sagt. Und es geht, halte ich fest, um das Leben von Ludwig Viktor, unseren Luzi-Wuzi. Also Zufälle gibt es immer wieder, oder?
Und ich glaube, man könnte sich keine bessere Kunstfigur wie Conchita Wurst vorstellen, um den Luzi-Wuzi zu spielen, die ja Österreich, oder er hat Österreich glücklich gemacht mit dem Sieg des 59. Eurovision Song Contest, den du dir hoffentlich jedes Jahr anschaust als Musikfan, gewonnen mit dem Titel Rise Like a Phoenix. Das passt doch auch wunderbar, oder?
Absolut. Nein, ich glaube, ich habe auch sofort den gleichen Gedanken gehabt. Und natürlich ist es Pflicht, dass wir uns irgendwann mal dieses Stück, das sicherlich länger laufen wird, in Wien anschauen. Und es zeigt einfach nur, dass wir nicht die Einzigen sind, die jetzt ein bisschen Zeit aufgewandt haben, uns mit diesem doch sehr, sehr interessanten Charakter, mit diesem Paradiesvogel auseinanderzusetzen. Und wir werden sicherlich da noch ein bisschen was von hören, von diesem Theaterstück in Wien.
Herr Markus, wir kommen zum Ende unserer Folge heute. Wieder mal eine Geschichte, die unerwartet und sehr, sehr interessant ist. Ich glaube, der ein oder andere wird sich wundern, wenn er sich das anhört, was es doch alles in der Habsburger Familie für Exoten gab. Und das Palais in Wien lohnt sich, glaube ich, anzuschauen, oder? Um in auf unseren Ort zurückzukommen.
In jedem Fall. Also beim nächsten Wien-Besuch, es ist auch nicht so furchtbar weit weg von der Innenstadt. Wie gesagt, in der Regel beginnen die Stadtführung, die den Ring beinhalten, am Schwarzenbergplatz, und dort einfach mal sich in die Mitte stellen, kurz auf den General Schwarzenberg schauen, dann den Blick zum Palais wenden. und sich klar machen, dass dort wieder mal eine tragische Figur aus dem Hause Habsburg zu Hause war, dort gelebt hat, dort rauschende Feste, ich würde fast sagen Orgien gefeiert hat. Der hat sich also da richtig gut gehen lassen. Das war ein Salonlöwe der par excellence, ja, der... Ja, als letztes Kind ohne jegliche Aussicht auf die Thronfolge oder sonstige große staatliche Aufgabe wirklich den ersten Teil, würde ich mal sagen, seines Lebens ohne richtigen Halt verbracht hat. Und auch wie alle homosexuellen Männer, die in dieser Zeit natürlich seine Sexualität nicht öffentlich zeigen konnte. Auch wenn er wiederum sicherlich viel, viel weniger Rücksicht darauf genommen hat wie manch anderer und sich das auch leisten konnte, weil er eben kein Strafverfahren befürchten musste. Aber dennoch ist er wahrscheinlich durch viele Erfahrungen zu einem eher spitzzüngigen Menschenverächter geworden und hat erst am Ende seines Lebens, dann nachdem er isoliert worden war vom Habsburger Hof, einen gewissen Sinn in seinem Leben gefunden in Salzburg und ist dort dann, auch das ist typisch, einsam, die einzige, die ihn noch besucht hat, war nebenbei die Tochter von Sissi und Franz Josef, die Marie Valerie, die wir auch schon mal in der Folge hatten, die kam noch vorbei. Ansonsten ist er einsam und geistig umnachtet gestorben.
Markus, das ist ein schönes Schlusswort und ich möchte dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Bild verabschieden. Stell dir mal vor, die drei Brüder wären bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen und Luzi Wuzi hätte die Thronfolge antreten müssen. Was wäre, wenn, wie wäre die Geschichte dann verlaufen? Mit diesem Bild im Kopf würde ich dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja,
ich muss darauf antworten, verlassen. Thomas, er wäre Kaiser geworden und es hätte keinen Ersten Weltkrieg gegeben. Und wir hätten heute noch einen Kaiser von Österreich. Wetten?
Das ist mal ein klares Statement, Markus. vielen Dank dafür.
Bis zum nächsten Mal bei Habsburg to go, jo. Thomas. Vielen Dank.
Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ciao.
Eine Produktion der Sounds GbR. Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.